unser Gesamtthema heute war ja ein ziemlich großes, nämlich der Zeitgeist und der Gottesgeist. Das heißt, Zeitgeist bedeutet, was denken so die Menschen? Wie empfinden sie? Wie gestalten sie ihr Leben? Ich habe euch deutlich gemacht, das ist sehr stark orientiert an der Kultur, an dem Land, in dem man lebt, auch in der Zeit, in der man ist und in der Generation, in der man lebt. Heute auch noch in der Szene, in der du bist. Also das heißt, bist du eben mehr Mittelschicht, Unterschicht, Oberschicht, mehr ökologisch orientiert, da sind dann bestimmte Entwicklungen und manche, die verbinden sich generell in der Gesellschaft. Wir haben jetzt so ein paar Entwicklungen angeschaut. Mir war es ganz wichtig, immer wieder deutlich zu machen, viele dieser Entwicklungen sind nicht böse von vornherein. Also als Christen sollten wir nicht die Meinung vertreten, alles, was neu ist, ist deshalb schlecht oder böse. Also nicht nur, weil es neu und unbekannt ist, ist böse, aber wir müssen bei allem, egal ob es neu ist oder alt ist, überprüfen, alles, was uns prägt. Also erstmal wahrnehmen, was prägt uns. Dazu sollten wir mal dieses Durchgang in die Zeitschriften, ein bisschen mal nachdenken, was nehmen wir so auf. Das sollten wir wahrnehmen und analysieren und das dann vergleichen mit dem Anspruch, den wir aus der Bibel kennen, und zwar ehrlich den Anspruch aus der Bibel an uns herankommen lassen. Nicht von vornherein das, was die Gesellschaft uns sagt und wie sie uns prägt, als das Natürliche, das Richtige zu sehen, sondern das auch immer in Frage stellen zu lassen durch die Bibel, um dann uns zu korrigieren, erstmal innerlich die Überzeugung haben, ich will es verändern, und dann äußerlich Wege finden, wie ich es verändern kann. Denn nur das Einsehen, es ist falsch, wird noch nicht automatisch dazu führen, dass ich auch anders handle. Die Einsicht ist eine Sache. Ihr werdet das manchmal erleben. Ihr alle wisst, Lügen ist falsch. Und trotzdem gibt es wahrscheinlich keinen von euch als Christen heute hier, die ihr hier seid, die noch nicht gelogen haben. Als Christen, also auch nach eurer Bekehrung. Vielleicht denkt ihr jetzt, wie schlecht denke ich euch von euch? Nein, ich denke gar nicht schlecht von euch. Ich denke realistisch von euch. Vollkommen klar, weil ich ja euch so ein kleines bisschen kenne, manche etwas näher, die ja auch schon an der Bibelschule mal gewesen waren und so, aber ich kenne mich selbst ja auch. Und ich weiß auch, ich bin seit über 30 Jahren Christ und klar habe ich in der Zeit gelogen, nicht nur einmal. Und manches Mal, ohne es direkt so bewusst zu planen, das war einfach so, da war irgendeine Frage und ich habe schnell geantwortet und so aus verschiedenen Motiven, manchmal aus der Unsicherheit heraus, manchmal um irgendeine Diskussion abzukürzen, schnell gelogen und hinterher wieder, Michael, hey, warum hast du denn das Falsche gesagt? Also so eine unproblematische Sache, ist jetzt eine Zeit lang her, da habe ich mit meiner Frau abgemacht, sie abzuholen in der Stadt und da habe ich dann, bin ich zu spät gekommen. Und jetzt habe ich gedacht, was sage ich denn jetzt? Also das eigentliche Problem war, ich hatte mich an der Bibelschule verquatscht. Also da sind Schüler noch gekommen und die haben noch was wissen wollen, habe ich mit denen geredet und plötzlich Viertelstunde um, 20 Minuten um und Zeit ist weg. Ja, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt weiß, ich sage meiner Frau, ich habe mich verquatscht, dann sagt sie, ja, warum hast du nicht so, hast du gewusst, warum bist du nicht vorher losgefahren und so weiter. Also lange Diskussion, dann bin ich an, meine Frau sehe ich da, sie wartet da schon an der Straßenecke. Was sage ich ihr? Ich sage, es war zu viel Verkehr. Ja. Und das ist eine Lüge, ganz klar. Nun, ich muss sagen, so innerlich habe ich mich noch teils gerecht, habe ich gesagt, ja, tatsächlich, es waren auffällig viele rote Ampeln auf der Fahrt. Also bestimmt hat der Verkehr auch gut. Es mag sein, dass vielleicht 2-3 Minuten aufgrund des Verkehrs ich noch später war, aber 20 Minuten zu spät wegen dem zu lange Reden. Und das sind ja häufig solche Sachen, wo ich dann merke, dann lüge ich, ohne das groß zu planen, ohne irgendeine böse Absicht zu haben, sondern auch wirklich, das war ganz spontan so und spontan falsch. Und genauso kann es kommen, wenn wir eben stärker geprägt sind von unserer Umgebung, von dem Denken, von den Werten, die werden irgendwann auch unser Leben beeinflussen, indem wie wir handeln, wie wir denken. Und umso mehr wir uns prägen lassen von Gott, umso weniger schnell wird das passieren, umso weniger häufig wird das passieren, umso häufiger werden wir dann auch handeln, wie Gott denkt und wie Gott handelt. Das ist ja dieses sich prägen lassen, Jesus ähnlicher Wert, meint ja genau das. Ich fühle, ich denke, ich empfinde immer stärker, wie Jesus das will, wie Gott das will. Und dann werden auch Dinge, wie mich die Umgebung, die mich prägt, dann wird das nicht mehr so starken Einfluss haben. Dann meinetwegen siehst du einen Film und irgendwann, dann ekelt es dich nur noch an. Dann denkst du, wie blöd und zack, ausstellen. Und hast den ganzen Abend noch frei. Was dann noch ein zusätzlicher Nebeneffekt ist, was positiv ist. Manchmal kannst du dich da auch gegenseitig schon zu stimulieren. Also als was bei uns anfing, ich erinnere mich noch, das war ungefähr vor 10 Jahren, als wir unseren Fernseher abgeschafft haben. Das war dann irgendwo, hatten wir dann einen Film mal am Abend gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für einer, ist auch 10 Jahre her, ist ja erlaubt dann. Ne? Und dann hat meine Frau gesagt, der Film ist doch blöd, komm, lass uns abstellen. Und da habe ich argumentiert, ach, vielleicht wird er ja noch besser. Und wir haben dann ihn bis zum Ende angeschaut und er war bis zum Ende blöd. Also das weiß ich noch von dem Film, auch sonst kein Inhalt. Auf jeden Fall war ich danach etwas verärgert, weil ich mir dachte, hey, Zeitverschwendung, so einen blöden Film angeschaut und meine Frau jetzt sogar noch Auseinandersetzung hat, was sie nicht wollte und ich dann doch wollte. Und ja, und dann habe ich mich revanchiert, wenig später ist dann Titanic rausgekommen und dann habe ich empfunden, Titanic, solch ein Schmalzfilm und so und überhaupt, dann hatte ich vorher noch in der Zeitschrift gelesen, alle lieben Leonardo und habe mir auch gedacht, hey, also bitte sehr, meine Frau doch hoffentlich nicht hier, ne? Sie liebt doch hoffentlich mich und nicht Leonardo DiCaprio. Ich habe sie auch gefragt, also nein, Leonardo ist nicht ganz ihr Typ, aber immerhin in dem Film wurde das ja so aufgebaut, das Ganze wirkt richtig romantisch und für die ganze Familie, das ist ja nicht erst ab 16 freigegeben, sondern, weiß nicht, ab wie viel, 6 oder so, also jedenfalls ziemlich für die ganze Familie. Und als wir den Film durchgeschaut haben, da habe ich mich dann revanchiert und habe gesagt, hey, dieser Leonardo, das ist doch wirklich ein blöder Typ und das stimmt doch alles gar nicht, was der da macht, das ist doch nur ein Lügner und... Und tatsächlich, ich meine, das war ja nicht aus den Fingern gesogen, wenn ihr euch den Film vor Augen führt, ist der tatsächlich total unmoralisch, ne? Also erstmal, wodurch verdient der Kerl seine Überfahrt nach Amerika? Durch Glücksspiel. Ist doch nicht gerade das gute christliche Beispiel, ne? Also dann als nächstes, dann bändelt er mit dieser jungen Frau an, obwohl er weiß, dass sie verlobt ist. Ist doch wirklich auch nicht eigentlich so in Ordnung, oder? Und dann sind die gerade 2 Tage zweimal tanzen gegangen unter Deck. Und dann siehst du, wie sie da in der Kutsche zusammen schlafen, so wie das natürlich, weil es jugendgemäß ist, sieht man nur von außen, wie die Kutsche dann wackelt, nicht? Und wie sie dann da drin und nachher wieder rauskommen, aber jeder weiß, was sie dann darin getan haben und getrieben haben. Und das eigentlich ist diese scheinbar so schöne romantische Liebesgeschichte total unmoralisch aus christlicher Sicht. Ja, und da habe ich dann eben meiner Frau auch gesagt, hey, guck mal hier, du findest das so schön und weil sie mochte diese Liebesgeschichte ganz gerne. Ich habe gesagt, das ist unmoralisch, da und dieser Kerl und sowas und das ist ja der Böse und ja, ich musste ja vor allen Dingen auch mich hier noch als retten, da dass nicht nur Leonardo der Held ist, sondern dass ich der Held bleibe. Aber losgelöst davon ist es ja tatsächlich so. Da wird dem Zuschauer so unterschoben, das, was die da tun, ist ganz in Ordnung. Wodurch funktioniert das auch? Das funktioniert unter anderem in dem Film, weil der Verlobte ist irgendwie so ein ekliger Typ. Also so, der ist zwar nicht irgendwie so ganz böse, aber irgendwie so ein Langweiler und so ein bisschen so formal und so herzlos, so wird er dargestellt. Und deshalb hat man den Eindruck, ja, die kann doch gar nicht anders als zu dem Leonardo gehen, zu dem Jack in dem Film, ne? Kann sie gar nicht anders, das muss ja. Und der ist so lieb und so lieb. Wobei, wie nett und wie lieb der ist, das weiß ja kein Mensch wirklich. Denn die kennen sich ja, wie gesagt, ehe sie das erste Mal zusammen schlafen, nur 2 Tage. Das heißt, 2 Tage kennengelernt, einmal miteinander getanzt, einmal zusammen betrunken. Und dann im Bett gelegen. Also das heißt, als Christ ist das ja eigentlich ziemlich unmoralisch. Aber im Film wird durch die Gefühle, die geweckt werden, bei jedem Zuschauer, ihr könnt mal überprüfen, wie das bei euch war, die wenigsten der Zuschauer werden sich dabei gedacht haben, ach, wie unmoralisch und wie schlimm, sondern die meisten werden mitgefühlt haben, ah, jetzt haben sie sich und ah, wie lieben die sich und würde mein Mann oder meine Frau mich auch so lieben. Aber in Wirklichkeit ist das gar nicht das Vorbild, was da vermittelt wird. Aber weil so die Emotionen gewickelt, auch mit Musik und mit Bildern, deshalb wird gerechtfertigt, dass sie als Verlobte mit einem anderen Typen zusammen schläft, zusammen ist, obwohl die sich wenig kennen, obwohl der moralisch gar nicht vorbildlich ist, fromm ist er schon gar nicht. Und da merken wir, genau so funktionieren diese Beeinflussungen durch Medien. Da werden uns emotionale Vorbilder gegeben. Emotional sagen wir ja, obwohl unser Kopf nein sagt dazu. Und das, was auf Dauer mehr prägen wird, ist diese emotionale Stellungnahme. Ich erinnere mich da auch gesprochen zu haben mit ein paar Jugendlichen, die hatten dann in einer Zeitschrift gelesen, wobei es eigentlich nicht ein paar Jugendliche, es ist ein Teil der nur eine Wahrheit, es war meine Tochter, mit der ich gesprochen habe und meine beiden Töchter dabei. Aber auf jeden Fall hatte dann eine von denen, hatte in der Zeitschrift so einen Artikel gelesen, ich bin im falschen Körper geboren. Das war so ein Artikel im Bravo. Und das wurde da in der christlichen Schule, nicht von den Lehrern, aber von den Schülern weitergegeben. Und dann hat sie das gelesen, kam nach Hause und dann habe ich erst, habe ich gesagt, ja, das ist doch Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Und dann war sie vehement überzeugt davon, das stimmt doch. Warum? Weil das Ganze wurde so emotional aufgebaut, der Artikel. Da wurde eben dieser kleine Junge, 14 Jahre alt, interviewt. Und da wurde gesagt, ja, schon immer wollte ich ein Mädchen sein. Und dann wurde so ein Bild natürlich noch richtig kitschig bei Bravo. Da war der Junge, hat ein Kleid angezogen, Zöpfchen, wie kein Mädchen heute rumläuft, aber so richtig übertrieben, also mädchenhaft, abgebildet, um das Ganze zu unterstützen. Und daneben noch der Psychologe, der wurde gesagt, ja, wenn du selbst das einmal spürst, viele Eltern verstehen das nicht, aber wende dich an Sorgentelefon so und so und die helfen dir, deine Sexualität zu entwickeln und all so ein Zeug. Und das war so gut geschrieben, dass erstmal eine meiner Töchter dabei überzeugt war, ja, das stimmt doch und er ist wirklich ein Mädchen, hat sich wahrscheinlich noch vorgestellt, wie würde sie sich fühlen, wenn sie plötzlich morgens im jungen Körper aufwachen würde. Natürlich, das wäre ja gerade in der Pubertät besonders schlimm, oder? Also hier, wenn da ein paar junge Mädchen sind, nicht? Also wahrscheinlich nicht gerade so erstrebenswert, dann plötzlich im jungen Körper aufzuwachen. Aber in Wirklichkeit ist das ja nicht so. Hier wird nur emotional gearbeitet. Also ich muss sagen, ich habe dann auch ein bisschen dagegen argumentiert, zugeben, etwas dann polemisch, um dann so einen Effekt zu erzeugen. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn, wenn ich morgen aufwache und ich sage, ich bin ein Hund? Dann sagst du auch, jetzt, nicht? Also Hundehütte, Gassi gehen und so. Nein, dann würdest du sagen, also du musst wahrscheinlich mal zum Psychologen, so seelische Probleme und so. Nicht? Nein, du bist kein Hund. Aber genauso ist es ja bei diesem Jungen, jede Zelle seines Körpers sagt, ich bin ein Junge. Das heißt, wenn der sagt, ich bin ein Mädchen, dann ist das ein psychisches Problem. Da muss man ihm helfen, dass er sein Junge-Sein annimmt. Und da muss man nicht sagen, ja, weil du das psychische Problem hast, musst du jetzt umgebaut werden als Mädchen. Denn wie gesagt, alles in dem Körper, von den Hormonen, von jeder einzelnen Zelle mit den XY-Chromosomen sagt, ich bin ein Junge. Und das heißt, hier ist einfach von außen eine Irritation, eine Fehlentwicklung in der Entwicklung der sexuellen Identität ist da. Und dem muss man helfen. Das würde ja heute jeder noch sagen. Bei anderen Sachen. Was ist zum Beispiel, wenn einer da aufwacht und sagt, ich liebe nur Kinder, Pädophilie, also das heißt jetzt sexuell. Da würde ja auch jemand sagen, nee, du bist sexuell gestört, du brauchst eine Therapie. Aber hier könnte man ja genauso argumentieren. Ja, warum? Das fühlt er so, dann ist er halt so, dann muss man ihm das ermöglichen. Das würden wir heute nicht sagen. Warum? Weil wir da noch eine Hemmschwelle haben. Diese Hemmschwelle ist logisch schwer vertretbar, aber sie ist einfach durch die Geschichte so geprägt. Genau dasselbe war die Hemmschwelle, die man früher hat bei Homosexualität. Da hat man gesagt, das gibt's doch nicht, das stimmt doch nicht. Männer lieben als Mann, das ist doch nicht. Und da hat man gesagt, die müssen dann auch behandelt werden. Die haben halt eine Fehlentwicklung. Das würde man heute so nicht mehr sagen. So man hat heute gesagt, das ist normal. Und das wird bei vielen anderen Sachen auch kommen. Ich habe vorhin im kleinen Kreis gesagt, es gibt in der letzten Woche gab es einen Gesetzesantrag in der Schweiz für ein neues Bundesgesetz vom Bundesrat aus. Und zwar, dass man Inzest straffrei stellt. Und zwar, weil man sagt, wenn im gegenseitigen Einverständnis Eltern mit Kindern zusammen schlafen oder Geschwister untereinander, dann ist das doch in Ordnung, denn die lieben sich ja. Dann soll man straffrei stellen. Ist es noch nicht verabschiedet, das Gesetz, aber es ist der Antrag. Und für mich ist dieser Antrag gar keine Überraschung, sondern ich denke, es ist eine notwendige Weiterentwicklung dieses Grundgedanken, du und dein Gefühl sind absolut. Und wenn du und dein Gefühl dir sagen, du liebst halt, dann musst du das tun. Da darf keiner im Weg stehen. Da kann dir keiner sagen, das ist falsch. Hier sagt man natürlich nur, naja, die müssen dann halt darauf achten, wenn dann ein Kind entsteht, dann muss man das halt abtreiben oder schon vorher gut Verhütungsmittel nehmen, damit da keine Fehlentwicklungen passieren, weil ja unter Verwandten dann eher fehlen. Aber wenn man das unter Kontrolle hat, und das hat man ja heute unter Kontrolle, kein Problem, dann sollen die doch miteinander schlafen. Und hier empfinden wir wahrscheinlich noch eine gewisse, das ist ja komisch, das ist ja blöd, das macht man doch nicht. Aber in der Gesellschaft, wenn du einmal akzeptiert hast, dass dein Gefühl absolut gesetzt wird, unhinterfragbar ist, dann ist die Frage, was willst du noch dagegen sagen? Warum eigentlich nicht? Warum wir sagen, es ist nicht so, das ist ja letztendlich, weil wir sagen, Gott will es so nicht. Gott sagt dazu nein. Auch wenn wir, und das ist für uns das letzte Argument. Warum? Weil wir Gott vertrauen, der uns geschaffen hat, dass er am besten weiß, was für uns gut ist oder was für uns schlecht ist. Und das gilt eben in allen Lebensbereichen, so auch in diesem Bereich. Eine andere Entwicklung des Zeitgeistes, und ich kann ja nur stellvertretend hier welche nennen, ist die Vermischung von Glaubenssachen mit Dingen, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben. In den letzten Jahren ist es immer häufiger, auch gerade in christlichen Kreisen, dass Glaube verbunden wird mit Sachen, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Manches Mal, um eigene Interessen durchzusetzen, manches Mal auch, wo es einfach ums Geldverdienen geht. Also zum Beispiel findet ihr irgendwelche Psychoratgeber, was Erziehung oder die Ehepaare angeht, und du liest das durch und eigentlich steht da von der Bibel gar nichts drin. Sondern du kannst sagen, das ist ein ganz normaler Eheratgeber, der aus der Welt genauso ist, der widerspiegelt, was die Welt gerade so meint. Und dann sind noch, weil es halt im christlichen Kreis abgesetzt wird, sind noch 5 Bibelverse drin. Aber die könntest du genauso gut weglassen. Und dann wird es verkauft, als das ist christlich. Es gibt auch Formen von christlicher Psychotherapie, zum Beispiel die biblisch-therapeutische Seelsorge, und da sind ja viele gute Sachen drin, aber manches davon ist einfach bloß eins zu eins übernommen, die momentan gültige psychologische Deutung und wird als christlich ausgegeben, aber sie ist gar nicht christlich. Und das ist ein Problem. Denn das Problem entsteht dadurch, dass hier Christen mit demselben Anspruch auftreten, mit demselben missionarischen Anliegen, das zu verbreiten, ohne dass es eigentlich christlich ist. Man spricht auch von einer Professionalisierung der Seelsorge. Die führt dann dazu, dass in der Gemeinde meistens gar keine Seelsorge mehr betrieben wird. Da habe ich jetzt mit einem Ehepaar gesprochen, die sind in Lage in der Gemeinde. Ich sage jetzt nicht in welcher, dass ihr keine falschen Ideen dabei kommt. Aber dann ist es so, da kommt ein seelsorgliches Gespräch angeboten vom Pastor und als erstes wird gesagt, du musst mir 100 € bezahlen. Seelsorge, weil es ja professionalisiert ist, weil ich eine Ausbildung habe, du musst jetzt ihr bezahlen. Also, so wie bei einem Psychotherapeuten. Und da muss ich sagen, das kann es doch wohl nicht sein. Seelsorge als professionalisiert, erstmal, Seelsorge in der Bibel ist ganz deutlich, Seelsorge macht jeder an jedem in der Gemeinde. Die geschieht einfach dabei, dass du beim Kaffeetisch zusammensitzt, mal austauscht, wie geht es dir denn und was machst du denn und komm, jetzt beten wir mal zusammen und du hast ein Problem, komm, wir tragen zusammen, dass du mal ein paar Tipps gibst, mal ein paar Bibelverse ermutigst. Und wenn an der Stelle Seelsorge geübt wird, dann gibt es die schweren Fälle der Seelsorge viel, viel seltener. Die schweren Fälle der Seelsorge gibt es meistens, weil man vorher jahrelang keine Seelsorge geübt hat und weil die Probleme immer größer und größer und größer geworden sind, weil derjenige nicht wusste, damit umzugehen. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren jung verheiratet, waren in einem Hauskreis, da war ein anderes Ehepaar auch jung verheiratet, kinderähnlich und dann waren noch zwei Ledige dabei. Das war eine ganz intensive Form von Seelsorge. Wir haben gegenseitig Seelsorge geübt. Gab es mal Probleme mit den Kindern, hat der eine den anderen getröstet und gesagt, ach, das ist bei mir auch so, mach das mal so und wir beten mal füreinander und wir rufen gegenseitig an. Ganz intensiv Seelsorge, viele Probleme sind da gar nicht mehr aufgetaucht. Einmal haben wir ihnen geholfen, einmal haben die uns geholfen als Ehepaar. Das hat einen sehr intensiven, guten Kontakt gegeben dabei. Und ich glaube, das ist auch in der Gemeinde so. Jeder ist befähigt, Seelsorge zu üben. Warum? Nicht, weil du dafür ausgebildet bist, sondern weil du den Heiligen Geist hast, weil du hoffentlich die Bibel kennst, weil du auch eigene Lebenserfahrung mitbringst. Du kannst nicht für alle Sachen was sagen, das muss auch gar nicht, aber die meisten Fälle der Seelsorge, das sind keine hochkomplexen Dinge, die schon psychopathisch sind oder so, sondern das sind ganz normale Sachen. Da ist einer mal entmutigt, da ist einer mal frustriert, da ist einer müde, da hat einer Konflikt mit seinem Ehepartner, weiß nicht, wie er damit umgeht. Und da können wir alle Seelsorge üben. Das heißt, hier habe ich den Eindruck, gibt es eine Entwicklung im christlichen Bereich, eine Professionalisierung, aber im falschen Kontext, im falschen Zusammenhang, der eher dazu führt, dass Leute in der Gemeinde entmutigt und frustriert sind, weil die einen trauen sich nicht mehr, Seelsorge zu machen. Sobald jemand sagt, ach, hier ist ein Problem, das müssen wir nachsuchen. Wo ist denn jetzt ein christlicher Psychotherapeut? Dann dadurch, es kostet auch viel. Manche Leute können sich das gar nicht leisten, also gibt es dann keine Seelsorge mehr. Und die Ratschläge, die gegeben werden, sind häufig gar nicht mehr biblische Ratschläge. Mehrfach habe ich in den letzten Jahren erlebt, da geht ein Ehepaar dazu und dann sagt der christliche Psychotherapeut, ausgebildet, biblische europäische Seelsorge, trenn dich von deinem Ehepartner. Lass die scheiden. Wo ich mir denke, hey, also wenn es um Eheratgeber geht, da müssten wir zumindest mal grundlegende biblische Prinzipien beachten. Und die heißt nicht, lass die scheiden, sondern wir wollen erstmal alles unternehmen, dass du wieder zusammenfindest. Oder eine andere, dein Mann engt dich zu sehr ein. Du musst dich befreien. Also löse dich aus der Bevormundung deines Mannes. Christlich-therapeutische Seelsorge. Mehrere Fälle, die ich selbst kennengelernt habe, weil ich mit an Gesprächen beteiligt war vorher, wo Ehen gescheitert sind, nicht weil die Probleme da waren, sondern durch die christlich-therapeutische Seelsorge. Und da muss ich sagen, das ist dann total daneben. Hier ist ein Einfluss des Zeitgeistes auf Gemeinde, der gerade das, was Gemeinde hat und haben kann, vollkommen wegnimmt. Psychotherapie und Psychologie, also es kann uns eine Hilfe sein, aber nur als Hilfswissenschaft, wenn wir sie unter dem Dach der christlichen Werte und Ethik anwenden. Also wenn uns erstmal der Ethik und Werte klar ist, Ehe soll jetzt weitergeführt werden, soll gerettet werden. Natürlich kann es dabei gut sein, wenn ich mal ein Buch lese über Gesprächsführung und dann versuche mit zu analysieren, ja, wie redest du mit deinem Ehepartner? Rede doch stärker von Ich-Botschaften als von Du-Botschaften. Also solche Sachen sind ja prinzipiell ziemlich klar, die sind auch nicht unbiblisch, da geht es einfach bloß darum, wenn du sagst, da sagst du nicht, du bist blöd, sondern da sagst du, ich empfinde, du bist blöd. Immerhin, das ist schon ein erster Vorteil. Das ist ein erster Vorteil, weil das zeigt schon mal, es ist mein Empfinden und nicht der andere. Und der andere kann schon mal zuhören. Ja gut, du empfindest das, aber ist nicht so. Das kann er ja weniger sagen, aber du sagst, du bist so. Also das ist natürlich etwas platt. Aber das heißt, solche Sachen, da kann uns die Psychologie helfen. Die kann uns auch sagen, wie reagieren typisch Männer, wie reagieren typisch Frauen. Da gibt es ja so richtig schöne Bücher. Die Männer sind vom Mars und die Frauen von der Venus und solche Sachen. Da steht dann schön drin, wie Männer und Frauen sind. Das kann eine Hilfe sein. Aber das Ganze muss eingegliedert und muss untergeordnet werden unter die biblische, ethische Maßstäbe, die wir aus dem Wort Gottes herausarbeiten können. Wenn das umgekehrt passiert, du nimmst erstmal den momentanen Stand, wie wird Therapie gemacht, und dann nimmst du noch ein paar Bibelverse, dann kannst du die Bibelverse auch gleich weglassen. Das hat dann mit biblischer Ethik nicht mehr zu tun und biblischer Seelsorge, sondern es ist weltliche Seelsorge mit christlichem Anstrich. Und das schadet der Gemeinde. Also diese Form von Professionalisierung ist ein Problem. Eine andere Form von christlicher Professionalisierung gibt es auch in dem Bereich der theologischen Ausbildung. Wobei ich ja hier sagen muss, jetzt aufpassen muss, dass ich mich nicht ins eigene Fleisch schneide oder so, ne, als Bibelschullehrer. Aber es gibt da auch eine Tendenz zu einer, habe ich den Eindruck, übersteigerten Überbewertung wissenschaftlicher Theologie. Ich habe jetzt mehrfach Leute erlebt an christlichen Ausbildungsstätten, die bilden sich plötzlich auf ihre Wissenschaftlichkeit ein und meinen, sie hätten deshalb das letzte Wort in der Gemeinde. Und häufig ist diese Wissenschaftlichkeit gar nicht so hoch. Denn ich habe länger studiert als die meisten dieser Leute und kann ihnen auch noch sagen, ja, das stimmt ja alles gar nicht, aber es klingt so wissenschaftlich. Das heißt, plötzlich ist unter Christen gilt es gar nicht mehr, ich kenne die Bibel, sondern ja, ich habe ja jetzt noch gelesen, was Barth dazu sagt und Bultmann dazu sagt und Lüdemann und Bingel und Drewermann und alle möglichen anderen Männer noch. Das weiß ich jetzt und das kann ich einordnen und deshalb weiß ich darüber Bescheid und kenne auch die entsprechenden Fachworte. Aber das, was wenig dann eine Rolle spielt, ist die geistliche Qualifikation. Lest aber mal durch im ersten Timotheusbrief oder ersten Petrusbrief, Titusbrief, die Qualifikation der Ältesten. Da steht wissenschaftliche Ausbildung gar nicht drin. Das heißt nicht, dass die schlecht ist, aber es ist nicht das Entscheidende dabei. Da steht zum Beispiel, der muss gütig sein, der muss lehrfähig sein, der muss vor der Welt anständig dastehen und solche Sachen. Also das heißt, das sind einige Kriterien, die spielen wirklich eine wichtige Rolle. Nüchtern soll er sein. Ich will auch nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde, wissenschaftliche Ausbildung sei schlecht, das auch nicht. Sondern eine falsch verstandene Wissenschaftlichkeit an der Stelle von geistlicher Nachfolge und vorbildlichem Leben kann es nicht bringen. Genau das hat die Kirche gemacht und ist damit gescheitert, weil das macht nicht den Pastor, den Prediger, den Pfarrer aus. Den macht aus, ist der anfassbar. Merke ich, der versteht sich auch. Merke ich auch, der lebt auch so. Merke ich, der kann mir nachgehen, kann sich hineinversetzen. Der kennt die Bibel vor allem. Und da merke ich immer stärker, gibt es da in einigen Ausbildungsstätten eine ziemliche Veränderung, eine falsch verstandene Professionalisierung. Ich kann möglichst viele Fußnoten setzen in meiner Ausarbeitung und deshalb bin ich der gute Pastor. Und das ist in der Welt um uns herum, ist das so. In der Gemeinde kann es nur Schaden hervorrufen, so etwas. Also es gibt manche Leute, die ich kennengelernt habe, die sind Doktoren der Theologie. Ich würde die nie als Gemeindepastor anstellen, weil sie einfach menschlich total unfähig sind. Und das ist der entscheidende Faktor. Und den kannst du nicht durch eine Ausbildung, egal wie bibeltreu die ist, fördern. Deshalb auch keine Illusion. Auch Absolventen der Bibelschule Brake, wenn ich mich damit einbeziehe, obwohl wir ja nicht die hochwissenschaftliche Ausbildung dabei sind, obwohl wir auch wissenschaftlich arbeiten, aber nicht so, wie manche uns meinen, dann dabei, auch wir können ja keine Garantie geben, sagen, alle unsere Absolventen sind jetzt die perfekten Pastoren und die vorbildlichen Menschen. Das hängt ja viel mit den Menschen selbst zusammen. Und das ist das Entscheidende. Das, was eine Schule immer nur kennen kann, Unterstützung geben, Entwicklungshilfe geben, Input geben. Was daraus gemacht wird, das liegt immer auch an dem einzelnen Menschen. Aber das ist genau das Entscheidende. Und deshalb, bei den Qualifikationen der Ältesten spielt das die entscheidende Rolle. Also hier Trend oder gesellschaftlicher Zeitgeist, Professionalisierung, also Vermischung von weltlichen und geistlichen Sachen in der falschen Art und Weise. Auch darauf müssen wir achten. Vermischung von weltlichen und geistlichen Sachen hat jetzt zum Beispiel im letzten Jahr auch stattgefunden, als aktuelles Beispiel, in Form von Geld verdienen. Einige haben in den letzten Jahren wahrscheinlich den Namen Paul Traxel häufiger gehört. Zumindest ich habe ihn häufiger gehört. Erstmal gar nicht gewollt. Das fing an so vor ungefähr einem Jahr, sind verschiedene Geschwister auf mich zugekommen, unter anderem auch Absolventen der Bibelschule oder noch Studenten, die Schüler. Die sind dann zu mir gekommen, haben gesagt, Michael, da haben wir ein Angebot, wenn wir da 10.000 Euro bezahlen, dann bezahlt er uns die ganze Ausbildung und dann auch noch so und so. Ein Ehemaliger hat mich gefragt, wollte in die Mission gehen, der musste nur in Anführungsstrichen 60.000 Euro einsammeln und dann sollte er bis zum Ende seines Lebens 5.000 Euro für die Mission bekommen, jeden Monat. Tolles Geschäft, ne? Das klang auch richtig gut. Und der hat sich an mich gewandt, hat dann unter anderem geschrieben, hat gesagt, naja, wenn das von einem Nichtgläubigen wäre, dann würde ich das ja gar nicht ernst nehmen. Aber wenn das von einem Gläubigen ist, dann muss doch was dran sein. War allen Ernstes dabei, Geld einzusammeln von Freunden, Bekannten, um da hinein zu investieren. Ehemaliger Bibelschüler ist in die Mission gegangen, dadurch hat sein Haus verkauft. Alles dort hinein investiert. Warum? Weil es gläubig ist. Nun, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, manchen habe ich gesagt, pass auf, das ist nicht seriös. Und daraufhin hat es dann etwas Ärger gegeben. Und zwar Ärger, indem Paul Traxel unter anderem auf mich zugekommen ist, hat gesagt, also machst du das, geht ja alles gar nicht, hat sich dann eingeladen zu seiner Firmensitz, wir haben miteinander gesprochen und ich habe immer wieder bemängelt, tu das bis heute, falsche Vermischung zwischen geistlichen und geschäftlichen Sachen. Und der Großteil, die Leute, die angelegt haben dabei, haben angelegt, weil er ein frommer Christ ist und weil er gesagt hat, das Ganze wird jetzt für die Sache des Herrn gemacht. Denn die Werbung, die dabei war, 51% des Gewinns für Gott und 49% für dich. Wobei der Gewinn war so großzügig ausgestattet, dann hast du auch mit den 49% wirst du noch reich. Weil die 49%, er hat insgesamt den meisten seiner Anleger, wenn du jetzt dich richtig investierst, also nicht nur ein kleines Darlehen gibst, 240% im Jahr. Das ist eine ganze Menge, ne? Also bei der Bank bekommst du wie viel? Ein halbes Prozent? 2%? 240. Das lohnt sich schon. Was hat er dadurch gemacht? Ich habe ihn dann auch gefragt, ja bitte sehr, wenn du das jetzt anbietest, dadurch wächst du doch Gier und Geiz. Das ist genau in der Bibel aber als ganz schlimm anerwähnt. Und da sagt er, ja, ich habe den Leuten auch schon gesagt, sie sollen jetzt nicht gierig werden. Ja, bitte sehr. Aber wie kann ich jemanden anbieten, so viel Geld zu gewinnen, ohne gierig zu werden? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wie ist denn das mit dem Geld, was für Gott geht? Ja, das fliegt zu, die 51% kommen in die Paul-Traxel-Stiftung. Wer hat die alleinige Verfügungsgewalt über die Paul-Traxel-Stiftung? Paul Traxel. Da habe ich ihn gefragt, ja bitte sehr, wenn das wirklich für Gott ist, warum setzt du nicht ein Gremium ein von guten Brüdern, die das Geld verteilen? Nee, das mache ich alleine. Ja, da muss man sagen, ja, das ist ja nicht für Gott, das ist dann für ihn. Wenn er jetzt ungläubig wäre, würde ich sagen, ja, so kann man das ja alles sagen. Das Geld ist in der Stiftung, ich bin der Einzige, der Verfügungsgewalt darüber hat, da kann er machen, was er damit will. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wo gab es denn jemals in der Weltgeschichte eine Rendite, wie du sie erwirtschaften willst? Da musst du eingestehen, nie. Gab es nie so eine Rendite. Es gibt nie eine garantierte Rendite von 240% pro Jahr. Das ist irreal, vollkommen irreal, jenseits von Gut und Böse. Die Verbraucherberatung warnt schon, wenn du 20% im Jahr versprichst, das sei unseriös. Aber 240 ist vollkommen daneben. Und da sage ich, ja, aber wieso kannst du sowas versprechen? Ja, Gott hat mich beauftragt dazu. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie machst du das? Durch Devisenspekulation. Erstmal ist die nicht ganz unproblematisch, aber woher willst du wissen, wie die Devisen sich entwickeln? Zwei Leute vollzeitig angestellt mit vollem Lohn, die nur dafür beten, dass die Devisenkurse sich entwickeln, wie er sie braucht. Und dann sagt sie, ja, sie haben Gebetserhörung gehabt. Dann haben sie jetzt auf den Dollar gesetzt und dann intensiv gebeten, ja, der Dollar stieg und dann. Und dann ist eine totale falsche Vermischung zwischen Geschäft und zwischen Glauben. Das klingt alles so richtig fromm. Es wird dafür gebetet und es wird für Gott investiert, wobei es war ja nicht direkt für Gott investiert und es war letztendlich auch für die eigene Geldbörse, ja nicht nur alles für Gott. Denn wenn du wirklich was für Gott geben willst, dann gib doch das, was du hast. Hier wird dann sehr viel argumentiert, ja, wenn ich jetzt reich bin, dann gebe ich. Mit dieser Perspektive werden die Leute nie geben. Das musste ich schon lernen, als ich meine ersten Zeitungen vertragen habe, als Jugendlicher, um Geld zu verdienen. Wenn ich nur daran denke, dass ich, wenn ich genug Geld habe, gebe ich, dann werde ich nie geben. Also musste ich lernen von den paar, damals D-Mark noch, die ich verdient habe, dann, wo habe ich gegeben, habe ich gespendet. Denn letztendlich bei Gott kommt es ja nicht auf die Menge, absolute Menge des Geldes an, sondern auf deine Bereitschaft zu geben. Daraus kann Gott was Großes machen. Wie wird in der Bibel, da wird diese kleine Münze der Witwe, da wird gesagt, das ist das Vorbild, nicht die große Summe des Pharisäers. Und genau darauf kommt es an. Bei Gott zählt nicht, du musst erst reich werden, um dann viel geben zu können, sondern gib von dem, was du jetzt hast und Gott kann daraus Großes machen. Denn wir müssen doch ganz klar sagen, wenn Gott Geld haben will, Gott kann alles Geld der Welt haben, wenn er es wirklich haben möchte. Und dafür braucht er nicht irgendwelche windigen Finanzspekulationen. Der könnte zum Beispiel einfach Bill Gates bekehren lassen und der hat, ich glaube, ungefähr 20 Milliarden. Das heißt, der kann erstmal so viel finanzieren, wie ihr alle in eurem ganzen Leben nie verdienen werdet als ganze Gemeinde. Wenn Gott das will, kann er doch machen. Mir ist in Erinnerung so ein Bericht, der war mal in den Nachrichten von Operation Mobilisation, hat der George Rover aufgeschrieben vor ein paar Jahren. Und da war es so, sie wollten in London eine neue Organisation, eine Zweigorganisation aufbauen und da hatten sie kein Geld dafür. Und jetzt war auch die Frage, woher nehmen wir das Geld? Und das Ganze hatte sich so gelöst, er war dann auf einer Flugevangelisation in Asien und da war ein reicher, ich glaube, es war ein Geschäftsmann aus Singapur oder Indonesien, aber jedenfalls da in einem dieser Länder, reicher Geschäftsmann, mit dem sitzt er im Flugzeug, es entsteht ein Kontakt, ein paar Wochen später bekehrt er sich. Und als er sich bekehrt, dann sagt er, also das ist toll, dass ich jetzt Jesus kennengelernt habe, ich will etwas für euch tun, was wollt ihr denn? Dann sagt er, wir brauchen ein Haus in London. Und dann sagt der Geschäftsmann, ja, ich habe ein Haus in London gekauft, ich stelle euch das kostenlos zur Verfügung. Manchmal arbeitet Gott so. Das heißt, Gott braucht keine krummen Touren, er muss nicht uns erst reich machen, damit wir Geld spenden. Von dem Geld, was ihr habt, gebt und von dem, was ihr zur Verfügung gestellt habt, das sollt ihr einsetzen. Nicht spekuliert, irgendwann in der Zukunft habe ich dann mal viel und dann werde ich geben oder sonst irgendwas oder irgendwelche anderen krummen Wege. Aber hier so ein typisches Beispiel, wo geistliche Sachen vermischt worden sind mit finanziellen Interessen, sogar noch höchst unlauter, dass ja die Staatsanwaltschaft jetzt da recherchieren muss, dass plötzlich auch von den 15 Millionen Euro, die eingesammelt werden, Spein bei jede Spur fehlt, man nicht mehr weiß, wo das Geld ist. Ist es verspekuliert oder sonst irgendetwas. Das heißt, da sind Sachen, die selbst nach weltlichen Maßstäben nicht ganz korrekt gelaufen sind. Aber als Christen sollten wir noch doppelt empfindlich sein. Nicht Geschäftsideen, Anlageberatung vermischen mit geistlichen Inhalten, denn losgelöst davon. Ich höre euch das E-Mail zeigen des ehemaligen Bibelschülers, den ich bekommen habe, wo er deutlich dann sagt, wäre das von einem Ungläubigen gekommen, würde ich gar nicht darüber überlegen. Weil es aber ein Christ ist, deshalb frage ich dich, soll ich das machen oder nicht? Und genauso sind ganz viele dieser Leute haben das gemacht, weil es ein Bruder ist, weil es im christlichen Rahmen ist, weil es doch gut für das Reich Gottes ist. Aber im Grunde genommen hat man sich da was in die Tasche gelogen. Es ist nicht in erster Linie für das Reich Gottes. Es ging ja um eine private Geldanlage, was du mit deinem Gewinn machst. Das ist deine Sache vor Gott. Aber es ist keine Rechtfertigung, eine zweifelhafte finanzielle Transaktion zu machen, nur weil man darüber betet oder weil man sagt, ich von meinem Gewinn, der ja hinterher nicht mal da war, verspreche ich etwas zu geben. Das ist, glaube ich, auch so etwas ungute Vermischung zwischen weltlichen und geistlichen Aspekten, die man nicht mehr voneinander trennt und sich selbst was in die Tasche lügt, weil man eigentlich weltliche Ziele verfolgt, aber weil man ja Christ sein will, noch ein paar christliche Alibi-Argumente dafür nimmt, um das Ganze gut zu heißen. Also ich hoffe jetzt, dass niemand von euch der Anleger gewesen ist und ihr mir jetzt böse seid, wenn ich das als Beispiel kritisiere. Aber das hat eben gerade damit zu tun, weil ich da einige Auseinandersetzungen gehabt habe und dann zum Teil auch beschimpft worden bin von Paul Traxel, dass er eben jetzt also da sich total darüber geärgert hat. Natürlich, für ihn ging es um Geschäft. Ich habe daran keinen einzigen Euro verdient, aber er hat da Millionen eingesammelt. Und dass er da natürlich böse war, dass ich da Kritik geübt habe, ist ja klar. Wenn man einem das Geschäft schwer macht, weil da viel Geld reingeflossen ist, ist das verständlich. Aber trotzdem würde ich sagen, passt auch da auf. Und solche Sachen sind kein Einzelfall, sind in den letzten Jahren leider immer wieder passiert und werden in der Zukunft immer wieder passieren. Falsche Vermischung zwischen geistlichen und zwischen weltlichen Dingen. Und weltliche Finanzanlage, wir könnten ein Seminar halten, welche Finanzanlagen sind ethisch zulässig, das wäre eine Sache. Aber das zu vermischen, sogar, dass Gemeindepastoren Provisionen bezahlt worden sind, wenn sie in der Gemeinde dafür werben und Leute anlegen. Das kann es doch nicht sein. Wie kannst du als Gemeindepastor dein Schäfchen noch in die Augen sehen, wenn du weißt, du hast sie überzeugt und dafür noch Geld kassiert und die haben ihr ganzes Geld verloren? Wie geht das? Ich habe dann auch einige Pastoren aufgefordert, habe gesagt, hey, ihr müsst wenigstens euch entschuldigen, ihr müsst dafür Buße tun, das geht so nicht. Ihr seid Vorbilder eurer Gemeinde, ihr könnt doch nicht diese Sachen empfehlen, den Mann sogar noch einladen, dass er in eurer Gemeinde dafür wirbt und hinterher sagen, naja, war halt Pech. Das geht so nicht. Und das ist ja eine Folge. Du hast Vertrauensverlust. Ich weiß, in der Gemeinde in Wolfsburg hat mir jemand gesagt, sind Junggläubige aus der Gemeinde rausgegangen, wollen vom Glauben nichts mehr wissen, weil sie ihr Geld investiert haben und das den Bach abgegangen ist. Weil die sind dorthin gekommen und gesagt, das ist geistig, das ist toll, ja, okay, wie toll sind die Christen, sind kurz vorher zum Glauben gekommen, jetzt wollen sie nichts mehr vom Glauben wissen, weil dieses Geistliche, sind sie total enttäuscht durch das, was da gewesen ist. Und das ist eine Folge, die davon kommt. Falsche Vermischung zwischen geistlichen Sachen und zwischen weltlichen Dingen. Und das, da glaube ich, müssen wir deutlich lernen zu trennen und dann auch getrennt zu bewerten, welche Maßstäbe wir da anwenden und immer wieder uns auch biblische Maßstäbe erstmal vor Augen führen. Wie ist es denn mit Reichtum und mit Besitz? Und dann müssen wir sagen, das ist ja jetzt nicht das Schwerpunktthema, sonst würde ich die entsprechenden Bibelstellen auch noch nennen, aber vielleicht kennt ihr die ja auch, ganz klare biblische Stellen, die sagen, Reichtum kann Geschenk Gottes sein. Aber Reichtum ist nicht gebunden an Segen Gottes. Manchmal lässt Gott auch den Ungläubigen reich werden und glücklich sein. Und die meisten Frommen in der Bibel waren bitterarm. Natürlich, es werden gerne Sachen zitiert, Salomo, Hiob, David, Reiche, Abraham vielleicht noch. Aber wie ist mit massenhaft der Propheten? Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Joel, waren die arm oder reich? Arm. Im Neuen Testament, wie viel der Jünger Jesu waren denn reich? Durch ihren Glauben. Soweit wir wissen, kein einziger. Jesus, der Sohn Gottes, war der reich materiell? Durch seinen Glauben? Nicht. Kirchengeschichte, wo sind da die Reichen, die im Werk Gottes Gutes getan haben? Relativ selten. Die meisten, die im Reich Gottes sich total eingesetzt haben, waren eher arm. Jetzt will ich auch nicht umgekehrt sagen, du musst unbedingt arm sein, nur sagen, diese Verkopplung von Reichtum und materiellem Besitz und Glauben ist äußerst ungut für die christliche Welt gewesen, hat eine vollkommen falsche Perspektive gegeben und dabei wird vollkommen vergessen aus dem Blick, wie häufig, also es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema, was Jesus im Neuen Testament aufgreift aus unserem täglichen Leben, als die Probleme und der Missbrauch des Reichtums. Da ist der reiche Jüngling, da ist der reiche Kornbauer. In der Bergpredigt zweimal, wo dein Herz ist, da ist auch wo dein Schatz ist, auch dein Herz. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Oder sorget nicht um den morgigen Tag und so weiter und so weiter. Ganz, ganz viele Sachen. Das falsche Umgang mit materiellen Dingen kann uns geistlich großen Schaden zufügen. Und diese Perspektiven, also da müssen wir jetzt ein Bibelstudium machen, diese ganzen Sachen durchlesen. Also einmal, Besitz ist nicht schlecht, ist auch nicht sündig, aber ist nicht das Wesentliche. Vor allem erfüllt es unser Leben nicht. Es ist eine große Gefahr, weil wir unser Herz dran hängen können. Wir müssen es richtig einsetzen. John Wesley hat dann auch einmal gesagt, dafür, wenn du viel Geld sparst, bringt es gar nichts. Du könntest es gleich ins Meer werfen. Sondern wenn du das Geld hast, dann investiere es in das Reich Gottes, also jetzt nicht finanziell, finanztechnisch, weil er sagt, nur dann bringt es was. Solange das Geld irgendwo rumliegt, bringt es keinem was. Und wenn du tot bist, kannst du sowieso davon nichts mitnehmen. Hat er ja ein Stück weit recht. Aber das war jetzt John Wesley, das war ja nicht Bibelzitat. Ne? Aber diese Sachen müssen wir uns auseinandersetzen, um generell ein biblisches Denken über Umgang mit materiellen Gütern zu haben und dann daraus unsere Entscheidungen ableiten. Aber nicht umgekehrt, unser Gefühl, unsere Sehnsucht nach Reichtum und Glück, die uns die Gesellschaft einsuggeriert, die sagt, wenn du reich bist, bist du glücklich. Und statistische Ergebnisse sagen genau was anderes und die Bibel auch. Die Bibel spricht vom betrügerischen Reichtum. Also weshalb, wenn ihr reich seid, kein Problem, freut euch daran, aber der wird nicht die Erfüllung bringen. Ich habe da eine Untersuchung gelesen, da hat man mehrere hundert Lotto-Gewinner, Lotto-Millionäre über mehrere Jahrzehnte hinweg untersucht und festgestellt, die meisten Lotto-Gewinner sind durch euren Lottogewinn unglücklich geworden. Ein praktisches Beispiel habe ich vor ein paar Wochen, war ich in der Gemeinde im Rheinland gewesen und da habe ich ein Ehepaar getroffen, die da waren am Nachmittag eingeladen. Da hatte der Vater der Frau, also es war ein Ehepaar, der Vater der Frau hatte eine Lotto gewonnen. Nicht ganz eine Million, aber eine ganze Menge Geld, weiß ich, von mehrere hunderttausend Euro. Und dann hat sie mir erzählt, der hat nie darüber geredet, weil er nämlich Angst gehabt hat, sobald er das sagt, dann kommen alle Freunde, Bekannte, Verwandte und wollen Geld von ihm. Also hat er das Geld still und heimlich auf der Bank gelassen, hat dann damit spekuliert, hat Haus gekauft. Ein paar Jahre später, das ganze Geld war weg, weil eben das finanziell nicht richtig eingeordnet war. Er war unglücklich, weil er den Leuten misstraut hat. Die anderen waren hinterher unglücklich, weil sie sich hintergangen vorgefühlt haben. Und am Ende blieb nicht mehr übrig als vorher. Und das ist keine Ausnahme, das ist der Normalfall bei den meisten Leuten, die im Lotto gewinnen. Denn die meisten stellen sich vorher vor, ich werde das machen, ich werde es anders machen, ich werde glücklich dadurch. Ergebnis ist, dieser mehreren hundert Lottogewinner, die meisten sind dadurch unglücklich geworden, nicht glücklich. Jetzt will ich nicht sagen, wenn ihr mal reich seid, genießt es nicht, tut es, aber denkt nicht, das macht das Glück aus. Das macht, sagt uns die Welt. Hast du viel Besitz, bist du glücklich. In Wirklichkeit ist das nicht so. Da habe ich auch noch eine Untersuchung, auch aus diesem Herbst gelesen, von der Universität in Bern. Da wurde untersucht, dass du, wenn du etwas mehr verdienst, fühlst du dich meistens wirklich glücklicher. Ab einer bestimmten Menge des Geldes wirst du immer unglücklicher. Also Ergebnis ist, das emotionale Glück bei den Superreichen ist viel geringer als bei denen, die weniger haben. Warum? Du musst zum Beispiel ständig Angst haben, was mit deinem Geld passiert. Denk an den Merkel, der bei der Wirtschaftskrise 2 Milliarden verloren hat und sich dann vor den Zug geworfen hat, obwohl er noch 3 Milliarden hatte. Für uns ja als Normalsterbliche unverständlich, wo ich sage, ja, ey, was macht denn das aus? Ich habe nicht mal 1 Milliarde. Also. Aber der war so totunglücklich, dass er das verloren hat, obwohl selbst die 3 Milliarden hätte er nie ausgeben können in seinem Leben. Egal, was er sich alles noch gekauft hätte. Also jedenfalls da, dieses Glück hängt nicht davon ab. Und dann ist auch so, du weißt nicht mehr, mit wem du umgehst. Weil immer wollen sich Leute einschleimen bei dir. Du weißt jetzt nicht, wollen sie nur dein Geld oder wollen sie dich wirklich? Du musst deine Kinder bewahren, dass die nicht irgendwie entführt werden. Du musst dein Haus lauter Sicherheitskameras anbringen, kannst nicht mehr draußen frei spazieren gehen, weil dich hier konnte jemand überfallen oder sonst irgendwas ausrauben, erpressen. Also das sind jetzt nur ein paar Ansätze. Also aber statistisch erfassbar, ab einer bestimmten Stufe des Reichtums werden die Leute nicht mehr glücklicher, sondern unglücklicher. Also jetzt nur mal, was das Materielle angeht, gar nicht die seelische Leere. Die kann das Geld ja nie ausfüllen. Aber allein schon das rein Äußere, was du genießen kannst, hat nur so einen Punkt, da kann man sagen, jetzt ist okay, aber wenn es mehr wird, ist es eher schlecht. Macht eher Druck und Stress. Also wie gesagt, ich hoffe, es ist klar, es geht mir nicht darum zu sagen, Reichtum ist schlecht oder Reichtum ist gut, sondern zu sagen, wir müssen erst einmal die biblischen Prinzipien vom Umgang mit Geld und materiellen Dingen erarbeiten und danach unsere Entscheidungen im Alltag ausrichten, nicht umgekehrt, uns von dem Zeitgeist prägen lassen, was der uns sagt, was in ist, und dann versuchen, das noch biblisch zu rechtfertigen. Das ist eine ungute Verbindung zwischen Bibel und Zeitgeist. Ja, jetzt habe ich noch 2 Punkte erwähnt, oder eigentlich sind 1 Punkt, die ungute Vermischung zwischen Zeitgeist und Bibel, was die Gemeinde betrifft, was Seelsorge, professionalisierte Seelsorge, professionalisierte akademische Ausbildung, die missverständlich sein kann, und eben Beispiel hier Vermischung von biblischen und zeitgeistlichen Prinzipien, was den Umgang mit Geld angeht. Hier möchte ich jetzt eine kleine Unterbrechung machen und euch die Möglichkeit lassen, so für Ergänzungen und Rückfragen, weil meine Zeit ja heute begrenzt ist und ich will mich hier nicht bei euch verärgern. Also ich will nicht, dass ihr verärgert seid über mich und ich dann nie mehr bei euch vorbeikommen darf, weshalb ich die Zeit nicht so endlos ausdehnen will. Denn ihr merkt ja, dass noch einige Themen, die da drin stecken. Ich möchte euch ja nur zum Nachdenken bringen, dass ihr nachdenkt darüber. Und dem soll es auch dienen, dass ich jetzt mal so eine Beitragsrunde eröffne. Das können entweder Fragen sein oder Ergänzungen, Beispiele, Entgegnungen. Würde mich sehr freuen, wenn wir da einige haben. Wenn da gar nichts kommt, dann werde ich einfach noch ein kleines Thema nachschieben, was jetzt den Zeitgeist angeht. Ich habe hier auch einige Bücher, da könnt ihr hinterher reinsehen. Nicht? Also diese hier, ich habe hier auch noch welche aus dem Auto geholt. Das hier ist noch so eine Excess, Verschwinden des Eigentums. Jeremy Rifkin ist ein amerikanischer Zukunftsforscher. Oder Matthias Hawkes ist einer der bekannten Zukunftsforscher aus Deutschland. Oder hier globale Trends 2007, das ist von der Bundesregierung herausgegeben, politische Bildung. Oder hier Next, wie sieht die Zukunft aus? Das sind alles solche Bücher, die da beschreiben, halt, wie fühlen die Menschen, denken. Könnt ihr gerne noch reinsehen. Also, bitteschön, ihr seid dran.